Landtagswahl in Sachsen mit dem Sachsenradio.
Unsere langen Interviews mit den Spitzenkandidaten der 7 aussichtsreichsten Parteien sind fast alle absolviert. 2 stehen noch aus und so wünschen wir auch heute Abend eine spannende Stunde. Wir, das sind Jan Kummer
und Uta Deko. Und Sie finden alle langen Interviews im Netz auf mdrsachsen.de. Dort ist auch das Wahlkonzept veröffentlicht, wo Sie nochmal transparent nachlesen können, wie wir berichten und warum wer eingeladen ist.
Und die 2, die noch ausstehen, sind die der beiden Parteien, die sich nach den Umfragen derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern in Sachsen, CDU und AfD. Heute Abend begrüßen wir den Spitzenkandidaten der AfD in Sachsen, Jörg Urban. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend auch von mir. Und zum Warmreden und Vorstellen starten wir auch bei Ihnen mit einer kleinen Fragerunde.
10 Fragen. 10 Fragen. 10 Antworten. 10 Antworten. Also 10 kurze Antworten.
Alter und Wohnort.
Urban. 60, Wohnort Dresden.
Erlernter Beruf.
Wasserbauingenieur.
Wann haben Sie zuletzt jenseits des politischen Mandats gearbeitet und als was?
Also ich bin nach wie vor Landwirt im Nebenerwerb.
Sie sind jetzt 10 Jahre Berufspolitiker. Was fasziniert Sie an der Politik?
Mich fasziniert es, dass man Menschen motivieren kann, die Dinge im Land zu verändern und dort auch Menschen mitnehmen kann und gewinnen kann für Mehrheiten. Wir sind jetzt gerade kurz davor, vielleicht eine Veränderung zu kriegen. Und diese Arbeit, die ist anstrengend, aber die macht an vielen Ecken auch Spaß.
Wer ist der wichtigste Mensch in Ihrem Leben?
Meine Frau.
Ihre größte Macke?
Fällt mir nicht ein.
Was würde Ihre Frau sagen?
Weiß ich auch nicht. Also
aber Ihre größte Stärke?
Vielleicht meine Geduld. Also ich ertrage es, wenn Dinge lange dauern, wenn es zäh ist, wenn man Menschen überzeugen muss. Ich bin sehr geduldig und ich glaube, das ist auch das, was mich bisher erfolgreich gemacht hat.
Wobei entspannen Sie am besten?
Beim Spazierengehen in der Natur.
Was war Ihr letzter großer Glücksmoment?
Meine Tochter hat ihren Jagdschein gemacht, hat die Prüfung bestanden.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Oh, das ist eine Weile her. Ich lese in letzter Zeit eigentlich nur noch Sachbücher, aber so Der Zauberberg von Thomas Mann, den habe ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen. Das war interessant.
Herr Urban, wie erleben Sie diesen sächsischen Wahlkampf? Uns haben ja mehrere Wahlkämpfer hier schon erzählt, Menschen mit anderen Meinungen als der Ihren kommen gar nicht auf Sie zu. Wie ist das, wenn Sie am Wahlkampfstand der AfD stehen?
Also wir erleben ein sehr hohes Interesse an unserer Partei. Das ist tatsächlich auch im letzten Jahr nochmal gewachsen. Also wir haben sehr gut besuchte Wahlkampfstände. Und kaum negative Reaktionen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die, die uns nicht leiden können, einfach einen Bogen um unseren Stand machen.
Es gibt vor allen Dingen 3 große Themen in diesem Wahlkampf. Hauptsächlich geht es um Ukraine und Migration, ist unser Eindruck. Ihre Haltung zum Ukraine-Konflikt ist ja jetzt bekannt. Sie sind gegen Waffenlieferungen. Sie haben in der Zeitungsrunde der Spitzenkandidaten dem Westen vorgeworfen, keine Friedensverhandlungen mit Russland zu wollen. Dafür dann dort auch viel Widerspruch erhalten. Widerspruch mit der Aussage, zum Verhandeln brauche es eben 2 und der nicht an den Verhandlungstisch wolle, das sei Putin. Sie haben da eine andere Ansicht, aber das entscheiden ja weder Ukraine noch Russland. Die beiden schon, aber eben nicht der Freistaat Sachsen, wollte ich sagen. Aber an einem Punkt treffen Sie ja oder das BSW, das Thema ist ja wirklich ein großes Thema im Wahlkampf, den Nerv vieler Menschen. Viele machen sich Sorgen vor einem Krieg. Was ist Ihre Position? Sollte Deutschland sich wehrtüchtig machen oder kriegstüchtig, wie Verteidigungsminister Pistorius sagt, aus einer Position der Stärke heraus Putin beeindrucken?
Also es ist tatsächlich so, das ist ein großes Wahlkampfthema, obwohl es überhaupt kein Landesthema ist, aber die Menschen machen sich Sorge. Die machen sich Sorge, dass Deutschland in diesen Krieg immer mehr hineingezogen wird und dass sie am Ende vielleicht tatsächlich auch mit ihren Kindern, sage ich mal, Kriegspartei sind und das treibt die Menschen um. Wir nehmen als westliche Staatengemeinschaft sehr großen Einfluss auf diesen Konflikt. Also ohne die westliche Unterstützung mit Geld und Waffen wäre die Ukraine gar nicht in der Lage, diesen Krieg zu führen und müsste verhandeln.
Und, fänden Sie das gut, wenn die Ukraine sich sozusagen verhandeln, hieß ja in dem Moment, sich von Russland einen Diktatfrieden auferlegen zu lassen, weil die Ukraine nicht in der Lage wäre, sich zu wehren?
Was die beiden dann aushandeln würden, das wissen wir nicht. Da können wir drüber spekulieren. Es ist nur so, wir haben mit dieser Politik der Unterstützung mit Waffen jetzt in zweijährigen Konflikt, in dem hunderttausende Menschen gestorben sind. Und wir haben keine Verbesserung der Situation. Und da kann man natürlich sagen, wir halten das durch und wir machen einfach weiter. Und dann sind es in zwei Jahren wieder mehrere hunderttausend Menschen, die gestorben sind. Wir sind der Meinung, man sollte verhandeln. Da sind wir auch auf einer Linie mit dem Papst, der sagt, am Ende, sage ich mal, geht es um Menschen. Und es ist keine Schande, die weiße Fahne zu heben und zu verhandeln, wenn man damit das Sterben beendet.
Die Position, dass Putin dafür an den Verhandlungstisch müsste, und zwar verhandlungsbereit und nicht, indem er sagt, das sind meine Maximalforderungen, dahinter gehe ich nicht zurück, die können Sie nicht nachvollziehen?
Also wir haben versucht, auf Russland Einfluss zu nehmen. Mit jahrelangen Sanktionen. Die Sanktionen haben Russland nicht zum Einlenken gebracht. Die haben in Deutschland massiven wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Und wir haben in dieser Zeit kein einziges Mal versucht, auf die ukrainische Regierung Einfluss zu nehmen, an den Verhandlungstisch zu gehen. Und dort haben wir aber die Möglichkeit, Druck auszuüben, dass da eine Verhandlungsbereitschaft da ist. Ich glaube, in der Ukraine ist nach wie vor unter Strafe verboten, überhaupt davon zu sprechen, dass man verhandeln will. Und diesen Einfluss sollten wir geltend machen. Am Ende geht es immer um Menschen, die sterben.
In Russland ist verboten, von einem Krieg zu sprechen. Dafür sind Leute ins Gefängnis gegangen. Die Ukraine befindet sich im Kriegsrecht und hat tatsächlich untersagt, zu verhandeln. Aber aus dieser Situation heraus kann man noch mal, wir haben jetzt keinen Faktencheck für diese Sendung, aber das kann man alles so im Internet auch noch mal nachlesen. Von Russland kennen wir viele Beispiele, wo Menschen im Gefängnis sitzen, zum Beispiel, weil ein Kind, ein Zwölfjähriges, ein Antikriegsbild gemalt hat und der Vater musste dann 2 Jahre in Haft gehen. Also ganz so einfach ist es auch nicht. Aber wie gesagt, können die Hörer ja alles auch nachlesen. Wir wollen auch nicht die ganze Sendezeit,
über diesen Konflikt reden, müssen wir nicht machen. Wir haben eine klare Position, wir wollen, dass dort Frieden einzieht und deswegen sind wir gegen Waffenlieferungen. Wir sind der Meinung, die Waffen verlängern den Krieg und beenden ihn nicht.
Die eigentliche Frage war ja die Argumentation, Deutschland muss wehrtüchtig sein, damit Putin uns überhaupt ernst nimmt, damit er uns eben nicht angreift, müssen wir uns wehrtüchtig machen, ist die Position des Verteidigungsministers und nicht nur des Verteidigungsministers. Wie stehen Sie da?
Wir vertreten als AfD auch die Position, dass Deutschland in der Lage sein muss, sich allein zu verteidigen, also auch wehrtüchtig zu sein, aber eben nicht kriegstüchtig. Und dort geht es einfach darum, dass unsere Bundeswehr in einem Zustand ist, die uns nicht in die Lage versetzt, uns überhaupt in einem Kriegsfall zu verteidigen. Ob die Bedrohung jetzt von Russland ausgeht, im Moment für Deutschland, da bin ich durchaus anderer Meinung. Aber prinzipiell ist unsere Bundeswehr in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Die ist runtergewirtschaftet und kaputt gespart. Und jetzt haben wir, sagen wir, die letzten Reserven noch in diesen Krieg geworfen, in dem sinnlos unheimlich viele Menschen sterben. Wir wollen eine Bundeswehr, die verteidigungsfähig ist. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass diese Bundeswehr neu aufgestellt wird, auch genügend gut ausgerichtet ist. Mhm. Das Problem, was wir mit der Bundeswehr im Moment haben, ist, dass unsere Bundeswehr eben oftmals in Konflikte geschickt wird. Im Moment nur mit Waffen, aber wir haben es ja in Afghanistan erlebt, auch mit Truppen, die eigentlich mit unserer Landesverteidigung gar nichts zu tun haben.
Ich würde gerne noch mal auf das Thema Friedenspartei eingehen. Das BSW sieht sich jetzt als einzige Friedenspartei.
Das einzige Thema hier.
Und wirft der AfD vor, sie reden so und handeln anders. AfD habe im Bundestag Anträgen zur Aufrüstung immer wieder zugestimmt und auch selbst Anträge zur Stärkung der deutschen Rüstungsindustrie gestellt. Auch die Linke wirft der AfD vor, die Partei des Militarismus zu Diensten der Rüstungsindustrie zu sein. Andererseits haben sie hier in Sachsen Juni 2023 mobilisiert gegen einen möglichen Bau einer Pulverfabrik des Rüstungsunternehmens Rheinmetall in Großenhain. Große Friedenskundgebung und so weiter. Also Haltung da nicht von der außenpolitischen Lage abhängig, sondern von der Stimmung vor Ort?
Also ich befürchte, dass wir die meiste Zeit jetzt über den Ukraine-Konflikt reden und nicht über die Probleme in Sachsen. Wir reden schon ganz schön lange drüber. Wir haben sicherlich in der Beziehung eine andere Haltung als manche Linke. Wir wollen, dass Deutschland wehrfähig ist. Und das unterscheidet uns schon von den Linken. Und zu einer Wehrfähigkeit gehört natürlich eine eigene Rüstungsindustrie, die uns mit Rüstungsgütern versorgt. Es ist auch besser, die hier in Deutschland zu produzieren, als die Amerika zu kaufen. Dann bleibt das Geld und die Wertschöpfung hier. Aber wir wollen eben nicht in fremden Konflikten unsere Bundeswehr einsetzen. Und an der Stelle sind wir uns dann vielleicht auch wieder mit der jetzigen Linken einig, dass wir sagen, wir wollen diesen Krieg nicht mit deutschen Waffen verlängern.
Aber die Pulverfabrik wollten Sie dann in Sachsen doch nicht?
Ja, das liegt daran, dass wir dort auf die Menschen in Großenhain gehört haben. Die Menschen in Großenhain sagen mehrheitlich, wir wollen das nicht. Und das kommt natürlich aus der unmittelbaren Kriegsbeteiligung, die Deutschland jetzt hat. Die haben gesagt, wir wollen hier nicht zum Angriffsziel werden. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Und wenn wir als Kriegsteilnehmer irgendwann eben auch zum Kriegsziel werden, dann trifft es Großenhain. Und das war der Hauptgrund, warum die Menschen in Großenhain eben auch demonstriert haben, warum es einen Stadtratsbeschluss gab. Das war die Motivation. Wir wollen uns in diesem heißen Konflikt, der jetzt besteht, nicht zum Kriegsziel machen.
Also halten Sie es doch für möglich, dass Russland Deutschland angreifen würde?
Frau Deke, wie lange wollen wir drüber reden?
Ich komme schon zur nächsten Frage. Sie haben 2019 in einem Interview gesagt, das ist die letzte Frage zu dem Bereich. Aber man muss ja auch sagen, im Wahlkampf wird fast ausschließlich darüber geredet, hat man manchmal den Eindruck. Sie haben 2019 in einem MDR-Interview gesagt, gefragt nach Politikern, die Sie beeindrucken, Wladimir Putin. Der habe sein Land auf den richtigen Weg gebracht. Da hatte er die Krim bereits besetzt. Inzwischen hat er sein Land in einen Krieg geführt. Würden Sie das tatsächlich heute immer noch so sagen? Würden Sie ihn immer noch als Vorbild bezeichnen?
Also angesichts des Krieges, der jetzt läuft und der vielen Menschen, die dort sterben, würde ich das heute nicht mehr so sagen. Also ich weiß natürlich, dass Wladimir Putin sein Land aus einer ganz schweren Krise herausgeführt hat. Das ist sicherlich auch der Grund, warum er so einen großen Rückhalt in der russischen Bevölkerung hat. Dieser Krieg jetzt, das ist eine Entscheidung, die würde ich jedem Politiker übel nehmen.
Ein anderes Thema, was in diesem Wahlkampf eine große Rolle spielt, um jetzt mal überzuleiten, ist die Migration. Ja, Sie wollen die Zahlen begrenzen, abschieben, im Minutentakt werden die Flieger gehen, habe ich heute Morgen erst wieder gehört, im O-Ton von Björn Höcke. Von Ihnen habe ich aber jetzt, Herr Orban, so einen Satz noch nie gehört, weil Sie wissen, dass das gar nicht so einfach ist, weil alle die Vorschläge, die Sie machen, ja bereits versucht werden, Grenzkontrollen, der Versuch mit Ländern Abkommen zu schließen.
Na ja, gut, ich glaube, die CDU hat da mittlerweile ihre Glaubwürdigkeit völlig verloren. Die redet seit 2016 davon, dass sie Verhandlungen mit diesen Ländern machen will. Ich kenne keine bestehenden Abkommen zwischen Sachsen und Marokko oder Sachsen und Tunesien. Also das ist alles heiße Luft. Und insofern, da muss man mehr machen.
Also
und
Sie glauben, dass
Abschiebung
man das als
gehört
Freistaat
eben auch die Gegenseite. Kann? Natürlich kann man das machen. Man kann ja die Behörden dort unten unterstützen, dass die eben auch auf der Gegenseite die Strukturen aufbauen, um die Menschen, die da zurückgeführt werden, eben auch aufzunehmen und wieder einzugliedern. Da brauche ich keinen Staatsvertrag. Das kann ich auch als Projekt betreiben. Aber ich sehe eben nichts. Und die Abschiebung in Sachsen findet in einem so geringen Maße statt, dass sie keine Lösung des Problems darstellt. Und das liegt in der Verantwortung des Freistaates. Und das ist auch was, wo die Menschen sagen, die CDU, die redet zwar immer davon, dass sie das in den Griff kriegen will, aber sie kriegt es nicht in den Griff.
Also Sie haben gesagt, Sie gehen davon aus, dass Sie das in den Griff kriegen. Kommen wir noch mal auf diese Tonalität von Björn Höcke. Im Minutentakt gehen dann Flieger und die junge Alternative beispielsweise sagt ja millionenfach abschieben. Da gibt es auch ein Zitat des sozialpolitischen Sprechers der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer, um Nummer eins zu nehmen. Es gibt mehrere. Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Sie klingen eigentlich immer anders. Sie sagen, wir wollen die zurückschieben, die ausreisepflichtig sind. Ich habe nichts gegen Menschen, die integriert sind in Deutschland und in Arbeit sind. So habe ich Sie zumindest auch in der Wahlarena verstanden. Das passt ja irgendwie nicht zusammen, millionenfach und dann die nicht abschieben, die in Arbeit sind und die eigentlich hier Steuern zahlen und helfen und gebraucht werden.
Also wir haben mittlerweile eine Situation, wo diese illegale Masseneinwanderung, die hier durch die CDU ausgelöst wurde, unsere Gesellschaft überfordert. Unsere Sozialsysteme kommen an die Grenzen, die Landkreise sind alle pleite. Unser Gesundheitswesen ist überlastet und viele Eltern holen ihre Kinder vom Bahnhof ab, weil sie Angst haben, dass diese Kriminalitätsszenen, die da gewachsen sind, eben ihre Kinder bedrohen. Also wir haben eine Situation, wo die Tonalität auch in der Bevölkerung immer schärfer wird, weil die Probleme nicht gelöst werden. Und was ich möchte, ist eben, dass wir, wenn wir über die Lösung dieser Probleme diskutieren, real bleiben. Und wir haben in einem Bundesland wie Sachsen eben nicht die Möglichkeit, die Bundesgesetze zu ändern. Wir haben hier Möglichkeiten auf Landesebene und die möchte ich einsetzen. Und das heißt für mich vor allem das, dass ich mich auf die Dinge konzentriere, die lösbar sind. Und das sind eben die Menschen, die ausreisepflichtig sind. Das ist ein großes Problem, was bis heute von Herrn Kretschmer und CDU nicht gelöst wurde. Dort haben wir aber eine Situation, dort sind wir in der Verantwortung für die Abschiebung. Die können wir organisieren. Das große Rat in Berlin müssen natürlich Mehrheiten im Bundestag entscheiden. Und dort sind die Mehrheiten noch nicht da, eben zum Beispiel für eine Grenzsicherung oder für die Änderung unserer Verfassung, was das Asylrecht angeht. Deswegen bin ich für Realismus. Und Realismus heißt eben, ich backe kleinere Brötchen, aber ich mache wenigstens was.
Also war das jetzt neben der Kritik an Michael Kretschmer auch eine Kritik an Teilen ihrer eigenen Partei, die das so überhöhen und die dann dafür sorgen, dass, man muss ja sagen, wenn man verspricht, millionenfach, das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen, und dann schauen wir ins Plenarprotokoll des Bundestages, hatten wir 261.000 plus ausreisepflichtige Personen in Deutschland, davon sind 80% Duldungen, bleiben nur etwas über 51.000 bundesweit, die unmittelbar ausreisepflichtig sind. In Sachsen, wenn man das nehmen ohne die Geduldeten, sind es 3.000, die unmittelbar ausreisepflichtig sind. Höre ich da die Kritik raus an der eigenen Partei, dass man A, etwas verspricht, was nicht möglich ist, und B, dass man damit aber auch natürlich für eine Verunsicherung bei Menschen mit ausländischem Migrationshintergrund sorgt, die dann eben genau diese Diskussion führen. Die AfD will ganz andere Bevölkerungsgruppen abschieben, denn sonst käme man ja nicht auf Millionen.
Also das Ziel muss natürlich sein, dass wir alles versuchen, dass wir die große Menge an Menschen, die seit 2015, seit der Grenzöffnung durch die CDU hier reingekommen sind und die sich nicht integrieren wollen oder können, am Ende wieder aus Deutschland zurückschaffen in ihre Heimat. Insofern sind die großen Zielvorgaben nicht falsch, die sind richtig. Wir sind aber im Landtagswahlkampf, und ich möchte gerne, dass unsere sächsischen Bürger von uns Dinge versprochen bekommen im Landtagswahlkampf, die wir in Sachsen wirklich lösen können. Und deswegen konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir in Sachsen lösen können. Und auch der Bereich der Duldung ist natürlich die Frage, wen dulde ich? Und dort kann man natürlich differenzieren. Ich kann natürlich dem Problem aus dem Weg gehen, indem ich relativ viele Duldungen ausspreche, und dann ist meine Aufgabe als Landesregierung kleiner geworden. So macht es Herr Kretschmer jetzt. Wir wollen die Duldung viel schärfer in den Blick nehmen und eben nicht jeden dulden, dem mal der Bauch wehtut oder der seinen Pass verloren hat oder diese Dinge. Das muss aufgearbeitet werden. Es gibt hier viele Menschen, die müssen wir nicht dulden, die müssen wir zurückführen.
Es gibt aber auch ganz simple Fälle. Nehmen wir ein Beispiel, das wir kennen. Es ist eine Russin, die war mit einem deutschen Mann zusammen. Die haben zwei Kinder. Die Kinder sind Deutsche, weil sie hier geboren sind. Die beiden sind nicht mehr zusammen, waren nie verheiratet, und damit ist die Russin geduldet, darf also hier bleiben, darf hier auch arbeiten, was sie auch tut, aber ist eben auch eine ausreisepflichtige Ausländerin.
Das Problem sind ja nicht die Leute, die hier in Arbeit sind, die hier integriert sind. Das Problem sind doch die vielen Leute, die hier sich nicht integrieren wollen, die uns große Probleme machen mit der Kriminalität, die uns Probleme machen bei der Unterbringung, die Sicherheit in vielen Bereichen verschlechtern. Und es wäre ja mal schön, wenn eine sächsische Regierung erstmal diese Problemfälle abarbeiten würde und sich dann den weiteren Fällen zuwenden. Und wir haben eben eine Situation, diese Fälle werden nicht gelöst, die werden nicht abgearbeitet. Wir kriegen die Kriminellen nicht aus Sachsen raus, wird eben vieles geduldet. Und dort haben wir eine andere Politik vor, als es die jetzige Regierung bisher macht. Und ich halte das auch für notwendig. Und es ist, man kann natürlich immer auf die große Menge weisen. Man kann auch immer auf Einzelfälle verweisen, wo jeder normale Mensch sagt, es ist völlig absurd, die abzuschieben. Der hat einen Job, ne? Die Kinder gehen in den Kindergarten. Die werden dann manchmal abgeschoben, weil sie greifbar sind. Und die wirklichen Problemfälle, die dann abtauchen oder die sich auch einfach physisch wehren, wenn sie ins Flugzeug gebracht werden, die bleiben dann hier und begehen weiter Straftaten. Und das ist ein Zustand, der ist nicht hinnehmbar, und den wollen wir ändern.
Wir haben eine steigende Zahl an Abschiebungen in Sachsen, wollen wir bloß darauf verweisen, seitdem der sächsische Innenminister da ist. Ja. Wir haben eine niedrige Kriminalitätsrate, die auf dem Niveau von vor 10 Jahren liegt. Das eine ist, das will ich gar nicht abstreiten, dass Menschen ein anderes Gefühl haben. Aber die Zahlen, die Kriminalitätszahlen in Sachsen sagen, dass wir auf dem Niveau sind, wo wir vor 10 Jahren waren. Dazwischen ging es mal runter. Das war selbstverständlich die Corona-Zeit. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Aber der
Kann
MP
ich dazu
hat
was
ja,
sagen, Frau Dicker?
Sie können, wir sind live, Sie können natürlich hier was sagen.
Also man soll sich's einfach nicht schönreden. Wir haben in diesem Jahr im ersten Halbjahr, wir fragen das ja immer im Landtag ab, im ersten Halbjahr.
Deswegen sage ich, Sie kennen die Zahlen.
Ja, wir kennen die Zahlen, aber es sind eben 66 Vergewaltigungen von Menschen, die ausreisepflichtig sind. Und es sind über 500 Gewaltstraftaten von Menschen, die ausreisepflichtig sind, im ersten Halbjahr diesen Jahres. Und da kann man sagen, das Niveau ist gleich geblieben. Ich sage, wenn der Freistaat Sachsen, wenn Herr Kretschmer seine Arbeit machen würde, wären die Menschen nicht mehr hier und diese Straftaten wären einfach nicht erfolgt.
Sie sagen, wenn Sie an der Regierung wären, würden diese Straftaten nicht erfolgen. Wir nehmen das jetzt mal mit und überprüfen die 66 Straftaten trotzdem nochmal.
Absolut,
Faktencheck. Die 66 Vergewaltigungen, die haben wir jetzt nicht parat. Viele Zahlen haben wir rausgesucht, alles kriegt man dann doch immer nicht hin. Der sächsische Ministerpräsident hat einen Vorschlag gemacht, von dem er sich eben auch eine Besserung erhofft. Das ist eine Grenzpolizei einzuführen. Sie lächeln jetzt schon, weil es von Ihnen kritisiert wurde als Wahlkampfaktion. Warum? Klingt doch erstmal gut.
Ja, weil es wirklich eine Wahlkampfaktion ist. Also wir sprechen über diese Verstärkung der Grenzpolizei ja schon seit vielen Jahren. Und dass Herr Kretschmer jetzt kurz vor der Wahl auf die Idee kommt, auf die glorreiche Idee kommt, eine Grenzpolizei, eine sächsische aufzustellen, während Bayern das schon ewig macht, das ist natürlich wirklich ein billiges Wahlkampfmanöver. Man muss auch ehrlich sein, eine Verstärkung des Grenzschutzes ist vielleicht eine Abschwächung der Problemlage, aber keine Lösung. Also wir haben ja trotzdem das Problem, dass wenn Menschen hier reinkommen und aufgegriffen werden und sagen Asyl, dass die erstmal ins Verfahren kommen. Also man kann natürlich der Schleuser habhaft werden, man kann sicherlich auch die grenzüberschreitende Kriminalität zurückdrängen mit einer Grenzpolizei, deswegen sind wir auch dafür. Aber das grundsätzliche Problem der illegalen Massenmigration kriegt man nicht gelöst, da braucht es die Bundesebene und wir müssen natürlich die Maßnahmen, die wir in Sachsen haben, Durchsetzung Sachleistungsprinzip und eine ernstzunehmende Abschiebung, die müssen wir erstmal machen, ehe wir da überhaupt vorwärts kommen.
Sie haben jetzt gesagt, wir wollen realistisch sein. Der sächsische Innenminister versucht ja die ganze Zeit schon beim Bund Druck zu machen, weil er eben gerne möchte, dass an den Grenzen zurückgeschoben wird. Alle diejenigen, die aus einem sicheren Herkunftsland kommen, kann er alleine halt auch nicht entscheiden.
Wie lange macht er das schon? Das Problem besteht seit 2016.
Wenn man bei ihm, kann man ja bis 2015 zurückverfolgen, wie seine Haltung war zum Thema Migration. Da war ja immer etwas.
Na gut, dann muss man natürlich sagen, okay, selbst wenn der Herr Schuster das jetzt sagt, offensichtlich ist die CDU in der Mehrheit nicht gewillt, das umzusetzen, weil seit 2016 besteht die Situation. Die CDU war 2016 auf Bundesebene der Regierung. Wenn es eine ernsthafte Wahrnehmung dieses Problems gegeben hätte, hätte man damals diese Dinge entscheiden können, in der Verantwortung als Bundesregierung. Man hätte den Grenzschutz machen können, man hätte die Gesetzeslage ändern können, dass eben dieses Grundrecht auf Asyl abgeschafft wird. Das haben die meisten Länder der Welt ja sowieso nicht. Sie waren in der Verantwortung, sie hätten es tun können, sie haben es nicht gemacht. Und jetzt, wo sie nicht in Verantwortung sind, jetzt kommen eben gerade diese Verweise nach Berlin auf die böse Ampel. Das ist mir zu wenig. Gerade wenn es um die CDU geht, dann müsste man darauf gucken, was kann hier in Sachsen gemacht werden. Und die Dinge, die wir in Sachsen regeln können, die regelt die CDU ungenügend.
Da kommen wir jetzt gleich mal zurück nach Sachsen. Und zwar im AfD-Programm steht, wir werden alle ungebundenen Kräfte der Bereitschaftspolizei Sachsen in den grenznahen Bereich verlegen. Bei der Polizei hat das so ein bisschen für Augenrollen gesorgt. Ungebundene Kräfte gäbe es nicht. In Leipzig am vergangenen Samstag wurden Kräfte aus anderen Bundesländern hinzugezogen, um zum Beispiel diese CSD-Demo abzusichern wegen der Neonazi-Demo. Wir haben verglichen mit anderen Bundesländern ein sehr hohes Demonstrationsaufkommen in Sachsen. Kommen auch noch Fußballspiele etc. alles dazu. Und allein im Juni hat es bei der Bereitschaftspolizei 50.000 Überstunden gegeben. Also wo gibt es da noch ungebundene Kräfte?
Also das würde ich sagen, fragen Sie mal Herrn Wippel, der ist Polizist, der weiß das besser, aber es ist ja, die Frage können Sie genauso Herrn Kretschmer stellen. Wenn der Herr Kretschmer jetzt eine Grenzpolizei verstärken will mit sächsischen Polizisten, muss er die ja auch irgendwo hernehmen. Ne? Also mal so ganz schlicht gesagt. Mhm. Und ich bin der Meinung, wir haben einfach auch die Aufgabe, die Sicherheit zu gewährleisten. Das heißt, wir müssen uns eben auch bemühen, wo wir jetzt vielleicht auch nicht polizeiliche Kräfte, auch private Sicherheitsdienste in diese Situation mit einbeziehen. Gerade wenn es um die Bestreifung von Kriminalitätsschwerpunkten geht, wie Bahnhöfen, Busbahnhöfen, Parks, wo Drogenhandel stattfindet, dort auch mehr private Sicherheitsdienste mit einbeziehen, damit die Polizei eben ein Stück weit auch entlastet werden kann in den anderen Bereichen, wo es um hoheitliche Aufgaben zwingend geht, eben mit eingesetzt werden kann.
Aber die Bestreifung entlastet ja nicht die Bereitschaftspolizei jetzt in dem Sinne. Also wir hatten eben, wie gesagt, an der Stelle extra nochmal nachgefragt, weil es im Programm steht und da gibt es ja eine große Diskussion vorher, bevor man so ein
Na gut, Programm die Bereitschaftspolizei soll jetzt aber auch nicht unmittelbar in den Grenzschutz gehen.
Hier steht, wir werden alle ungebundenen Kräfte der Bereitschaftspolizei in den grenznahen Bereich verlegen. So steht es im Programm. Haben wir nachgeguckt, okay. Haben wir zitiert, weil wir uns eben auch die Frage gestellt haben, wie das geht, und haben dann an der Stelle auch extra nochmal nachgefragt. Ich muss jetzt mal gucken auf die Uhr. Wir haben so viele Fragen, wir haben schon festgestellt, wir könnten 2 Stunden mit Ihnen diskutieren, weil man das ja alleine schon zum Ukraine-Konflikt könnte, da haben Sie ja recht. Also Sie haben im ZDF-Interview gesagt, explizit, wir wollen Sachsen unattraktiv machen für Menschen, die nur hierher kommen, um in unser Sozialsystem einwandern. Jetzt sagen Kritiker der AfD, die Art und Weise, wie die AfD spricht, die Art und Weise, wie sie das macht, eben auch mit solchen Sätzen wie millionenfache Abschiebung, sorgt dafür, dass es nicht, dass Sachsen nicht nur unattraktiv wird für die, die wir nicht haben wollen, sondern auch unattraktiv für die, die wir brauchen. Fachkräfte, inzwischen reden wir ja sogar von Arbeitskräften, da steht Sachsen vor massiven demografischen Problemen, auch wenn man die Arbeitnehmer, sie waren jetzt auch auf genügend Veranstaltungen und haben mit Menschen gesprochen, die ihnen dann sicherlich auch ihr Leid geklagt haben, dass sie keine Leute mehr kriegen. Also wie das Problem lösen?
Also wir haben...
Also auch der Tonalität, der Stimmung, ja, dass man dann ja Menschen abschreckt. Sie winken ab, Sie
ich
sehen
winke
das
ab,
nicht
weil,
so.
Weil ich das halte auch für ein Stück weit für eine Legende, dass wir abschrecken würden. Wir haben in Sachsen eine Situation, dass wir eigentlich jetzt schon sehr profitieren davon, dass wir ausländische Arbeitnehmer haben. Wir haben eine Grenze zu Tschechien und Polen. Und ich weiß, dass auch in unserer mittelständischen Wirtschaft sehr, sehr viel mit ausländischen Fachkräften aus diesen Ländern gearbeitet wird, im Gesundheitswesen noch mehr. Also insofern können wir eigentlich froh sein, dass wir diese Unterstützung haben. Wir müssen darauf achten, dass kein Lohndumping stattfindet auf diese Art und Weise, dass nicht unsere eigenen Menschen aus diesen Berufen verdrängt werden, gerade wenn es nicht sehr gut bezahlte Jobs sind. Und das eigentliche Problem mit Fachkräften, was wir in Deutschland haben, ist, dass Deutschland unattraktiv ist für Fachkräfte. Wir sind da auf Platz 50 von 55. Also die Menschen machen einen großen Bogen um uns rum. Dort spielen die Steuern eine Rolle. Spielt das Bildungssystem eine Rolle, was schlecht ist? Darauf achten auch Fachkräfte, wie ihre Kinder in die Schule gehen. Und es spielt das Thema Sicherheit eine Rolle, wenn es darum geht, ist Deutschland oder Sachsen attraktiv für ausländische Fachkräfte. Und die Sicherheit wird eben genau durch diese Menschen immer schlechter gemacht, die hierher kommen, nur um unsere Sozialsysteme einzuwandern. Das ist ein reales Problem. Wir sehen es an unseren Bahnhöfen. Es ist ein reales Problem und sowas schreckt eben auch wirklich Fachkräfte ab. Wir haben ja viele Menschen, gerade die hier integriert sind, die einen Migrationshintergrund haben, die mittlerweile eben auch zu unseren Veranstaltungen kommen und die sagen, wir wählen euch, weil ihr glaubwürdig seid, dahingehend, dass ihr hier wieder eine Sicherheit etablieren wollt, die heute nicht mehr da ist.
So viele Menschen mit Migrationshintergrund habe ich bei den letzten Veranstaltungen der AfD ehrlicherweise nicht gesehen. Vielleicht ein paar Russlanddeutsche, die sehen aus wie wir, und die anderen habe ich möglicherweise nicht erkannt, aber das waren ja auch höchstens 3, 4 Veranstaltungen, die ich besucht habe. Mag sein, dass sie das anders erlebt haben, aber trotzdem nochmal, Sie haben jetzt verschiedene Punkte angesprochen. Ein, was muss man auch mal sagen, auch da kann der Hörer ja nochmal sich das anschauen, was Fachkräfte sagen, warum sie nicht nach Deutschland kommen. Ein Haupthindernis ist leider unsere schöne deutsche Sprache, weil in anderen Ländern es einfacher ist, mit Englisch durchzukommen zum Beispiel oder mit anderen Sprachen.
Ja gut, aber die wollen wir nicht ändern. Die ist wirklich schön, die Sprache.
Was Sie sagen ist, aber schwer zu lernen.
Ja.
Was Sie sagen ist, immer wieder, wir müssen eigene Potenziale heben, und Sie sprechen dann unter anderem das Bildungssystem an. Sie haben es auch jetzt wieder gemacht. Sie sagen, das Bildungssystem ist desaströs, vor allen Dingen in Sachsen. Und wenn wir bei PISA Platz 1 haben, dann seien wir nur der Einäugige unter den Blinden. Sie haben, wenn es darum geht, dass Sie früher mal in der grünen Liga waren oder nicht, dann nehmen Sie immer für sich selbst einen Anspruch, dass man seine Position auch verändern kann, dass man ja dazulernen kann.
Ich halte die Position durch. Auch von damals die Position. Ich bin nach wie vor für Naturschutz und ich bin nach wie vor für direkte Demokratie. Also hat sich nicht geändert.
Okay, die Grüne Liga distanziert sich von Ihnen mittlerweile, wollen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren, und ist der Meinung, dass Sie sich schon verändert haben. Aber die CDU hat zumindest eingesehen, dass Sie Fehler bei der Bildungspolitik gemacht haben, Lehrermangel haben alle. Wie wollen Sie Konkretes schaffen, dass in 5 Jahren, angenommen Sie würden regieren, Sie den Lehrermangel tatsächlich in den Griff kriegen würden?
Ich bisschen habe ich den Eindruck, dass sich ja die CDU verteidigen. Das klingt immer so. Aber was wollen wir machen? Wir wollen natürlich.
Wir haben hier immer die Position, dass wir die Position desjenigen oder versuchen derjenigen, okay, so wie vorhin, dass wir das BSW zitiert haben oder die Linken.
Okay.
Da es ja die anderen Kontrahenten im Raum nicht gibt, müssen wir manchmal immer die Position der anderen Kontrahenten einspielen.
Das verstehe ich. Sie leben bloß ein bisschen als öffentlich-rechtlicher Rundfunk unter dem Vorwurf, hier so regierungsnah zu sein. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig.
Naja, das können die Hörer ja am Montag sehen, wenn wir mit Herrn Kretschmer sprechen.
Genau. Okay. Wir wollen, dass die Schule wieder Spaß macht, also dass die Schüler und die Lehrer wieder gerne in den Unterricht gehen. Und das heißt eben, wir müssen gucken, dass wir auch das, was gerade in den Großstädten jetzt auch an Kriminalität und Unsicherheit in die Schulen reingetragen wird, dass Lehrer bedroht werden, dass Mitschüler bedroht werden, dass das oft gelöst wird. Also dass wir diese Menschen, die offensichtlich Unterricht stören und nicht lernen wollen, eben auch separat beschult werden. Wir wollen, dass wir die Lehrer, die wir noch im Staatsdienst haben, in anderen Behörden tatsächlich wieder zurückbringen für die Schulklassen.
Was heißt denn das, wenn ich jetzt mal meine Kinder gehen ja, also zumindest ein Kind geht ja noch zur Schule.
Es gab einen Brandbrief von Lehrern aus Leipzig gerade, von 15 Schulen, dass dort gesagt worden ist, die Zustände.
Den gab es nicht gerade, der ist von Februar.
Ja.
Und dieser Brandbrief, in diesem Brandbrief geht es nicht um die Zustände in den Schulen. Nein, sie beziehen sich auf den Artikel, den wir extra gelesen haben, weil die AfD eine Pressemitteilung gemacht hat. In diesem Brief der Lehrer geht es um die Schulhöfe außerhalb, war ein Brief an die Polizei, an den Polizeipräsidenten mit der Bitte darum, die Schulhöfe jenseits der Unterrichtszeiten stärker zu bestreifen, weil es dort Zwischenfälle gegeben hat. Da kann man also nicht so genau nachvollziehen, wie sind das jetzt die Schüler. Es ging nicht um die Situation im Unterricht. Also in dem Brandbrief, den Sie jetzt angesprochen haben, wie gesagt vom Februar diesen Jahres.
Gut. Wir haben es extra nachrecherchiert. Die Situation ist natürlich trotzdem da, auch wenn die jetzt in dem Brandbrief sich vielleicht auf die Schulhöfe bezieht. Wir haben eine Situation, dass Lehrer verkürzt arbeiten, nicht länger arbeiten wollen, dass Lehrer aufhören, weil die Belastung zu groß ist, dass wir kaum einen Lehrer motiviert kriegen, der in Rente geht, länger zu arbeiten, weil die Belastungssituation in den Klassen eben so hoch ist. Und dort spielt die Disziplin in den Klassen eine große Rolle. Und was die Disziplin angeht, spielen unsere ausländischen Mitbürger, die oftmals nicht richtig Deutsch sprechen, eine sehr große Rolle. Und wenn wir das nicht gelöst kriegen, müssen wir uns nicht wundern, dass wir keinen Teilzeitlehrer motivieren, voll zu arbeiten und keinen pensionierten Lehrer motivieren,
länger zu arbeiten. Aber am Gymnasium zum Beispiel hat man auch Lehrermangel. Da hat man ja jetzt eher nicht das Problem mit nicht deutsch sprechenden, zugereisten Kindern.
Warum?
Am Gymnasium.
Ja.
Kinder, die kein Deutsch sprechen. Also an
naja, schlecht Deutsch sprechen.
Kenne.
Schlecht Deutsch sprechen. Aber wir wollen es ja nicht, sage ich mal, an dieser einen Stelle jetzt zu sehr verlieren. Das Problem ist da, es ist aber nur ein Problem. Wir haben zu wenig Lehrer und wir müssen natürlich schauen, was haben wir als Lehrern im Staatsdienst, in anderen Behörden, nicht nur im LASOP, sondern auch in anderen Behörden, die verbeamtet sind, die wir tatsächlich in den Schulunterricht bringen können. Wir müssen schauen, dass wir das Quereinsteigerprogramm so ausstatten, dass eben die Abbrecherquote nicht ein Drittel ist, sondern weniger wird. Das heißt auch die Begleitung dieser Quereinsteiger, was die pädagogische Ausbildung angeht, auch was das Coaching angeht, über einen längeren Zeitraum, dass sie da reinwachsen können. Dort können wir auch zusätzliches Personal gewinnen und dann ist es eben die Attraktivität des Lehrerberufs, dass wir sagen, wir müssen auch alles tun, um die Lehrer, die jetzt Teilzeit arbeiten, eben zu motivieren, sich eben länger vor eine Klasse zu stellen. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, ist meiner Meinung nach, dass man den Unterricht wieder für den Lehrer und für die Kinder zum schönen Erlebnis macht. Das heißt, dass man die Probleme tatsächlich eben auch erkennt und dann aus den Klassen rausnimmt.
Also Kinder, die auffällig werden, aus den Klassen rausnehmen. Und das sind ja jetzt nicht nur Kinder mit Migrationsdisziplinproblemen.
Wir haben zum Beispiel schon seit langem gefordert, dass wir sagen, Kinder, die jetzt als Kriegsflüchtlinge hier sind, egal ob sie aus Syrien kommen oder aus der Ukraine, dass man die separat beschult in ihrer Landessprache. Das machen übrigens auch andere Länder. In Estland werden ukrainische Schüler von Anfang an separat beschult in Ukrainisch. Und dann hat man eben nicht die Probleme, dass in der Klasse Kinder sitzen, die schlecht Deutsch sprechen, die intensiver betreut werden müssen, die dann eben auch viel Aufmerksamkeit vom Lehrer fordern. Und das Ergebnis ist dann eben, dass die ukrainischen Kinder schlechter lernen, als sie in Ukrainisch lernen könnten und unsere Kinder schlechter, als sie eben lernen könnten, wenn der Lehrer ganz normal in deutscher Sprache seinen Unterricht machen kann. Also auch dort haben wir ja Beispiele aus anderen Ländern, wie es gut funktioniert und wir könnten das auch in Sachsen so machen.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei dem Thema Bildung. Sie favorisieren das längere gemeinsame Lernen bis zur Klassenstufe 8 und sagen dann auch knallhart, Voraussetzung für den Übergang zum Gymnasium nach Klasse 8 ist ein Notendurchschnitt von mindestens 1,5 in den Hauptfächern. So steht es zumindest im Programm. Und das ist schon eine ganz harte Entscheidung. Das wollte auch die CDU schon mal einführen im Jahr 2010, da mit dem Notendurchschnitt 2,0. Das hat allerdings die Justiz dann wieder einkassiert, weil es in das, ich zitiere jetzt mal, verfassungsrechtlich geschützte Erziehungsrecht der Eltern eingreift. Also ohne Zweidrittelmehrheit im Landtag könnten sie das ja gar nicht umsetzen. Mal jetzt ganz abgesehen von der Stimmung bei den Eltern, die damals Sturm gelaufen sind gegen die Regierung.
Was ist jetzt die Frage?
Ja, die Frage ist, wie wollen Sie das umsetzen wollen?
Ja, wir brauchen die entsprechenden Mehrheiten natürlich im sächsischen Parlament. Und wir haben halt tatsächlich die Situation, wir haben eine Überakademisierung. Also viel zu viele Kinder gehen aufs Gymnasium, zum Teil eben mit schlechten Noten, wo man eben schon die Frage stellen muss, ob sie überhaupt die Voraussetzungen mitbringen, um das Gymnasium ordentlich zu absolvieren. Wir haben die Situation, dass sich eben nicht nur die Ausbildungsbetriebe beschweren, dass die Kinder, die aus den Oberschulen kommen, nachgeschult werden müssen, sondern wir haben auch von Hochschullehrern Hinweise, dass die Absolventen des Gymnasiums immer schlechtere Leistungen mitbringen und zum Teil nicht studierfähig sind. Also wir müssen dort schon eine gewisse Qualität reinbringen. Das heißt, gerade die Entscheidung, gehe ich aufs Gymnasium und kann ich studieren, sollte irgendwie an den Leistungscheck gebunden sein. Und das ist eben die verbindliche Bildungsempfehlung beim Übergang von der Grundschule oder von der Mittelschule dann, wenn wir wieder auf 7 oder 8 Jahre gemeinsames Lernen hochgehen, Übergang aufs Gymnasium. Da muss in eine Leistungsgrenze gezogen werden. Wir haben jetzt 1,5 dastehen, ja, die eben. CDU hatte 2. Das ist aber egal. Wichtig ist die Verbindlichkeit. Es hat keinen Sinn, wenn die Eltern sagen können, mein Kind hat zwar Durchschnittsnote 4, aber ich bestehe darauf, dass es aufs Gymnasium geht. Weil das schadet dann wieder dem Lernerfolg der anderen Kinder auf dem Gymnasium. Also da muss man schon irgendwo ein Qualitätskriterium einbauen. Und am Ende braucht man, um das umzusetzen, die parlamentarischen Mehrheiten. Das ist klar.
Also da die Verfassung ändern, was das Elternrecht angeht. Wir schauen ja auch immer ein bisschen nach Dingen, wo Parteien Alleinstellungsmerkmale haben, jetzt in allen Interviews. Und interessant fanden wir auch, dass bei der AfD steht, sie wollen eine Ausweitung der Medizinstudienplätze. Das wollen eigentlich unisono alle, kann man auch gar nichts dagegen sagen, das würde sicher jeder unterschreiben. Aber bei ihnen steht dann ein interessanter Aspekt, die dafür erforderlichen Ressourcen können unter anderem durch Einsparungen in Studiengängen erreicht werden, welche den Absolventen keine echte berufliche Perspektive bieten oder solchen, die keine unabhängige Wissenschaft vermitteln. Das heißt, die AfD würde dann entscheiden, was sinnlose Studiengänge sind und was nicht und was ist sinnlos.
Also es gibt Studiengänge wie die Genderwissenschaften, die einer wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Und da kann man anderer Meinung sein. Wir sind dieser Meinung und wir müssen natürlich als Freistaat Sachsen mit unseren Hochschulen aushandeln, in welcher Art und Weise, in welchem Umfang gefördert wird. Und dort können wir natürlich auch mit den Hochschulen darüber reden, welche Studiengänge uns wichtig sind und welche nicht. Und wir erleben eben zurzeit, dass immer mehr Studenten in den geisteswissenschaftlichen Studiengängen unterwegs sind und immer weniger Ingenieure oder eben auch Mediziner. Mediziner sind nachgefragt, aber Ingenieurstudiengänge immer weniger nachgefragt werden. Das ist eine Tendenz, die gefällt uns nicht. Wir glauben, wir brauchen eben gerade die technischen Wissenschaften auch an der Uni, weil wir müssen ja am Ende auch als Industrieland unsere Fachkräfte hier ausbilden, damit wir als Industrieland überhaupt bestehen können. Und dort müssen wir mit den Hochschulen verhandeln, dass wir sagen, wir wollen gerade was diese geisteswissenschaftlichen Richtungen wie zum Beispiel Soziologie, wie zum Beispiel Genderwissenschaft, dass das einen geringeren Umfang hat und dass man mehr Kraft eben in die Ingenieurstudiengänge oder wie hier eben angedeutet in die Humanmedizin investiert.
Wenn man da als DDR-Bürger ein bisschen an die gelenkte Studienplatzvergabe erinnert wird, wird Sie das jetzt nicht überraschen, ne?
Naja gut, natürlich wird man daran erinnert und es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, das war gut. Also was ich als gelernter DDR-Bürger halt negativ in Erinnerung habe, dass es tatsächlich am Ende eben auch ein Zuweisungssystem gab, dass man nach dem Abschluss dann an einen bestimmten Arbeitsplatz gehen muss. Und das ist natürlich noch ein ganz anderes Level. Aber
und auch nicht studieren durfte, was man eigentlich studieren wollte. Und wir waren
im Vorgespräch mal beim Thema Freiheit, das würde man ja dann einschränken. Es wurde bewirtschaftet. Aber wir dürfen nie vergessen, diese ganzen Hochschulstudien werden finanziert vom Steuerzahler. Also dafür gehen andere Menschen arbeiten. Unternehmen bezahlen Steuern. Also man muss auch ein Stück weit als Staat sagen, das ist alles finanziert von Menschen, die arbeiten gehen, die Unternehmen haben. Und da darf man als Staat auch einen Wunsch äußern, wenn man das Gefühl hat, hier geht es in eine Richtung, dass wir nur noch Geisteswissenschaften machen, es werden kaum noch Ingenieure ausgebildet und wir haben zu wenig Ärzte. Wie man das formalrechtlich umsetzt in Verhandlungen mit den Hochschulen, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist was, was ich auch in vielen Gesprächen höre, dass die Leute sagen, wir dürfen schon als Gesellschaft, die wir das alles finanzieren, auch ein Stück weit mitreden, wenn es darum geht, welche Studiengänge sind uns wichtig und welche sind uns weniger wichtig.
Wobei wir als Sachsen mit unseren beiden technischen Universitäten, mit Freiberg, sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Sie nicken.
Ich bin froh, dass wir diese technischen Universitäten und Hochschulen ja haben. Aber ja, wir hören eben von dort, dass die Nachfrage nach den technischen Studiengängen immer weiter zurückgeht über die Jahre. Und das ist eine Entwicklung, die ich nicht gut finde.
Apropos ingenieurtechnisch, dann würden wir gerne mal auf ein anderes Thema kommen, Thema Energie und Energiewende. Es ist klar, alle sagen, Energiepreise müssen runter. Die AfD setzt auf Braunkohle, auf Atomenergie für eine stabile Grundversorgung. Sie haben sich ja sogar für ein AKW in der Lausitz ausgesprochen. Wie lösen Sie dort jetzt mal ganz konkret das Problem mit der Wasserversorgung? Sie haben ja jetzt schon Riesenprobleme mit dem Wasser in dieser Region.
Also es gibt, also jetzt fangen wir mal dabei an. Ja, wir brauchen als Industrieland eine stabile, preiswerte Energieversorgung. Ansonsten geht es nicht. Also wenn jemand glaubt, man kann ein Industrieland mit Wasserstoff versorgen, so wie Herr Kretschmer, dann sage ich, Herr Kretschmer, Sie sind auf dem Niveau von Robert Habeck angekommen. Wir brauchen eine stabile, preiswerte Energieversorgung. Und das heißt, wir haben zurzeit hocheffiziente, moderne Braunkohlekraftwerke, die in der jetzigen Situation, wo wir eben mit unseren Erneuerbaren ohne Speicherkapazitäten das nicht ersetzen können, die Stabilität und den Preis, muss man diese Kraftwerke weiter betreiben. Und ja, perspektivisch, dort ist die zentrale Netzinfrastruktur, dort kann man perspektivisch auch moderne Kernkraftwerke hinsetzen. Das kann man prüfen, das dauert lange, aber muss ja irgendwann mal damit anfangen. Und was die Wasserversorgung angeht, wir haben sehr verschiedene, auch neue, moderne Kraftwerkstypen, die eben mit wenig Kühlwasser auskommen. Da brauchen wir bloß nach China gucken. Die bauen alle möglichen Typen, die gerade verfügbar sind, weil die das ausprobieren. Und da gibt es eben auch Kraftwerkstypen, die mit sehr wenig Wasser auskommen. Also wir sind ja nicht, die haben in der Nähe von der Wüste jetzt ein Kernkraftwerk gebaut und es geht. Also wir müssen uns einfach umgucken, was ist auf dem Weltmarkt verfügbar. Es gibt da nicht nur einen Kraftwerkstyp, der viel Wasser braucht. Es gibt verschiedene. Und wir müssen einfach wieder anfangen, in diese Richtung zu denken. Die EU fördert inzwischen die Kernkraft. Die EU fördert moderne neue Kernkraftwerke in EU-Ländern. Und es kann nicht sein, dass wir am Ende mit unserem deutschen Steuergeld über die EU neue Kernkraftwerke in anderen Ländern bezahlen und dann teuer den Strom importieren. Also wir müssen dort schon auch wieder bei dieser Zukunftstechnologie mitspielen. Und wir sagen heute, wir möchten, dass unsere Standorte, wo heute Kohle verstromt wird, einfach mal prüfen, ob sie geeignet sind, in Zukunft eben als Standort für ein Kernkraftwerk zu taugen. Das ist ergebnisoffen. Das heißt, auch dort kann natürlich die Prüfung am Ende negativ ausgehen. Aber man muss da einfach mal anfangen damit. Andere Länder machen das.
Und auch dort wäre es so wie bei der Pulverfabrik, wenn die Leute vor Ort sagen, sie wollen kein Atomkraftwerk und sie wollen das nicht, weil man muss ja sagen, der Atomausstieg in Deutschland war ja ein breiter gesellschaftlicher Konsens, war jetzt nicht eine Alleinentscheidung von irgendjemandem, sondern damals war die gesellschaftliche Stimmung so. Wenn die Menschen in Sachsen sagen, jetzt habt ihr geprüft, aber ist eine Idee, die uns nicht gefällt, dann würden Sie wie bei der Pulverfabrik sagen, dann gibt es keine Atomenergie.
Nee, wir sind Demokraten. Also wir sind Demokraten. Wir wollen ja auch, dass die Volksentscheide endlich in Sachsen einfacher gemacht werden. Und wir wollen natürlich uns immer eine Mehrheitsentscheidung unserer Bürger, sage ich mal, zu eigen machen am Ende. Nur wir haben gerade in der Lausitz hinten aus eigenem Interesse mal gefragt, inwieweit man sich vorstellen kann, ein modernes Kernkraftwerk in Zukunft dorthin zu bauen. Und da hatten wir eben eine mehrheitliche Zustimmung. Und das ist da können wir einen Faktencheck machen, kann ich Ihnen schicken, die INSA-Umfrage. Es ist nicht so, dass die Leute dort so eindeutig alle gegen Kernkraft sind. Und oftmals ist es ja auch eine Sache, die man erstmal aufklären muss. Viele Menschen denken ja noch, wie in den 80er Jahren Kernkraftwerke, Supergau. Wo kommt das Endlager hin? Das sind beides eigentlich heute schon gelöste Probleme. Heutige moderne Kernkraftwerke.
Wir haben extra nochmal nachgeguckt, wir sind in Europa auf eine Fehlzeit, weil Sie machen immer so dieses Europa-Hopping, Sie suchen immer die Länder raus, wo Sie sagen, Schweden steigt jetzt ein in die Kernenergie. Ja, das stimmt, da war es ein Da ist es allerdings ein Wahlversprechen der konservativen Partei gewesen. Also dort ist noch nichts im Bau, noch nichts geplant. Jan ist unser Experte für Polen, hat nochmal genau, nachgeschaut.
Die wollen auch ja einsteigen in die Atomkraft. Die wollen 79 AKW, große und kleine, bauen. Das erste wohl an der Ostsee oben jetzt. Das verschiebt sich aber jetzt schon von 2033 auf 2035, weil da gibt es Klagen von Umweltschützern und von Privatpersonen. Außerdem ist die Finanzierung noch gar nicht geklärt. 23 Milliarden € Kosten. Niemand weiß, wer das bezahlen soll.
Und in Tschechien bei den 2 AKW, die jetzt geplant haben, sind die Kosten auch, die haben sich vervierfacht, die sind inzwischen auch bei über 20 Milliarden, so dass da jetzt zwar eine Zusage da ist, aber es geht nicht so richtig los. Also Spanien hingegen zum Beispiel hat gesagt, sie steigen aus, Österreich hat gesagt, sie steigen aus und andere Länder, gibt es eine schöne Tabelle im Netz, haben eben, sehen das auch skeptisch, weil eben tatsächlich noch nicht alle Probleme gelöst sind und der Bau vor allen Dingen unfassbar teuer ist und die Kosten immer weiter in die Höhe gehen.
Ja,
Sie machen jetzt gerade den Faktencheck am
Handy. Ich mache nicht den Faktencheck. Ich wollte jetzt bloß Sie ausreden lassen. Also wir wollen dahin. Wir glauben, dass das die Zukunftstechnologie ist und dass immer Probleme entstehen, wenn man große Projekte macht. Das ist ja völlig normal. Aber dafür gibt es ja auch Ingenieure, dafür gibt es Volkswirtschaftler, die dort Lösungen finden. Und es ist einfach so, dass in vielen Ländern der Welt heute moderne Kernkraftwerke gebaut werden. Es ist so, dass die modernen Kraftwerkstypen eben gerade diese Probleme der 80er Jahre schon lange überwunden haben. Es kann keinen Supergau mehr geben. Die Endlagerproblematik ist mit modernen Brutreaktoren lösbar, wo man das Material, was heute als Atommüll bezeichnet wird, weiterverarbeitet werden kann. Und dass es da in einzelnen Ländern Finanzierungsprobleme gibt, dass der ein oder andere Kraftwerksbauer mit seinen Kosten nicht klarkommt, das haben wir ja bei jedem Großprojekt. Das haben wir auch bei Bahnhöfen und Flughäfen. Aber das ist ja kein Grund zu sagen, wir bauen keine Bahnhöfe und Flughäfen mehr. Probleme sind dazu da, dass man sie löst.
Ja. Aber Sie sprechen sich halt stark gegen Windräder aus und sowas. Wenn wir jetzt aber den Faktencheck machen, dann ist es so, dass seit 2019 weltweit mehr erneuerbare Energien Strom erzeugt haben als Atomkraftwerke. 10% der globalen kommerziellen Stromerzeugung haben eine Handvoll Länder erzeugt und eine Handvoll Länder erzeugen drei Viertel der Atomstromproduktion. Also das war für uns tatsächlich auch überraschend, als wir es nochmal nachgelesen haben. Es konzentriert sich doch sehr und die parallel in Sachsen gleichermaßen mitfördern, weil sie sagen ja, wir sind offen, was Technologien angeht. Sie verweisen immer darauf, dass man nicht speichern kann. Sagen bei den Atomkraftwerken, da sind Forscher dran, aber an den Speichern ja auch.
Naja, das mit den erneuerbaren Energien ist tatsächlich das Problem. Wir stoßen dort an Grenzen. Es gibt heute keine wirtschaftlich darstellbare Speicherfähigkeit. Gibt's nicht. Und das ist der Grund, warum die Energiepreise durch die Decke gehen. Wir haben, gerade wenn die Sonne scheint und der Wind weht, extrem Überschuss an Strom, der nicht gebraucht wird. Manche sagen Strommüll dazu. Der muss exportiert werden, manchmal muss man sogar draufzahlen, damit er irgendwo untergebracht wird und das macht den Strom immer teurer. Und solange wir keine Speichermöglichkeiten haben, verbietet sich eigentlich jeder weitere Ausbau, weil jede neue Anlage vergrößert dieses Problem, dass man Überschüsse hat, die immer größer werden, die irgendwo hin müssen. Und deswegen schließt das nicht aus, dass es in Zukunft...
Aber würde 10 Jahre dauern. Wir müssen ja irgendwie in den nächsten Jahren...
Ja, wir haben ja unsere guten Kohlekraftwerke, die sind hochmodern, die sind sehr effizient und die produzieren preiswert, stabil Strom. Da kann man ja dabei bleiben. Und dann kann man natürlich jetzt in die Zukunft schauen und sagen, wir brauchen perspektivisch für diese Kohlekraftwerke irgendwann mal einen Ersatz. Und der muss ähnlich stabil und preiswert sein. Und an dem kann man arbeiten. Wir sind aber heute bei den Erneuerbaren eben halt an die Grenze gestoßen, wo wir merken, wir produzieren Überschüsse, für die ist kein Bedarf da und das muss trotzdem bezahlt werden. Und umgekehrt haben wir eben Flauten, wo unsere stabile Versorgung eben nicht mehr ausreicht, um das ganze Land zu versorgen. Und dann müssen wir zukaufen für teures Geld. Und deswegen sage ich mal, diese Entwicklung, die macht so lange keinen Sinn, bis wir eben keine stabilen Speicher haben. Und diese Idee mit dem Wasserstoff ist eben auch eine Träumerei. Der Wasserstoff, den man aus Erneuerbaren produziert und dann wieder verstromt, macht eben den Strom noch teurer. Also auch das ist keine Lösung, die in absehbarer Zeit in ein paar Jahren einsatzfähig ist. Wir haben Kernkraftwerke und es gibt moderne Kernkraftwerke, die sind heute im Bau, in manchen Ländern, in manchen mit Problemen. Das mag sein, auch was die Kostenentwicklung angeht, aber das ist eine etablierte Technik, die heute schon funktioniert. Die braucht keine Speicher, die produziert stabil Strom.
An dieser Stelle müssen wir jetzt so langsam auf die Zielgerade einbiegen, aus Zeitgründen. Ja, deswegen noch bitte folgende Sätze ergänzen, Herr Urban. Wenn ich über die Waldschlößchenbrücke in Dresden fahre, denke ich?
Hätte auch ein Tunnel sein können.
Mit Björn Höcke verbindet mich.
Wir vertreten dasselbe Parteiprogramm.
Sarah Wagenknecht ist für mich
eine Mogelpackung.
Politische Gegner sind für mich zuallererst
Menschen, die nicht im Interesse unseres Landes und unserer Menschen handeln.
Mein schönstes Erlebnis im Wahlkampf war?
Das kommt noch. Wir haben nur die Abschlussveranstaltung.
Wenn ich jetzt aus dem Studio gehe, dann?
Dann telefoniere ich weiter, was die Vorbereitung der nächsten Wahlkampftage angeht.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich muss trotzdem noch mal festhalten, ich habe das jetzt gerade mit Interesse gehört, dass Sie gesagt haben, dass Sie allen, die nicht der Meinung sind wie Sie, die politische Gegner
nein,
sind, unterstellen,
nein,
dass
nein,
Sie
nein, 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 nein.
nicht im Interesse nein, des
nein,
Landes
nein,
handeln.
Drehen Sie mir nicht die Worte im Mund um. Ich habe gesagt, Menschen und Politiker, die tatsächlich nicht im Interesse unseres Landes und seiner Bürger handeln, die betrachte ich tatsächlich als meine politischen Gegner. Und ich glaube, das mache ich auch zu Recht, weil wir sind gewählt hier, um im Interesse unserer Menschen zu handeln. Und gerade wenn es darum geht, wir haben am Anfang mit dem Ukraine-Krieg angefangen, dass wir in fremden Ländern einen Krieg führen, dass dort unser Geld versenkt wird, was wir hier brauchen. Das ist eben nicht im Interesse unseres Landes.
Wir sehen, es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Sie auch andere akzeptieren würden. Wir danken zumindest für dieses respektvolle Gespräch.
Tja, und wir verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen einen schönen Abend. Ich bin Jan Kummer.
Schönen Abend.
Schönen Abend und Montag kann man dann ja nochmal reinhören. Dann Michael Kretschmer, den wir auch mit ein paar Sachen sicher konfrontieren werden, die Sie hier heute gesagt haben.
Landtagswahl in Sachsen mit dem Sachsenradio. Stressiger Tag? Mit den Podcasts von MDR Sachsen kommen Sie ganz einfach auf andere Gedanken. Der Sonntagsbrunch, der Waldbrand, exquisit, Elefant, Tiger und Co. Aufgefallen, Mensch, Nachbar. Jederzeit die besten Podcasts aus Sachsen bei mdrsachsenradio.de, in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.